Es gab, und das wird uns in der Bibel berichtet, ja, es gab ihn, einen Mann. Dieser Mann war der oberste General des gesamten Heeres eines Königs in der Bibel. Und dieser oberste Heerführer des Königs, es war nicht in Israel, es war nicht im Volk Gottes, es war in Syrien. Und da dieser Mann, der Syrer, der für seinen König so viele Siege erworben hat oder errungen hat, wir sehen von ihm, was ich beim Lesen der Bibel auch sehr interessant fand, dass es von diesem syrischen König hieß, beachte, dieser syrische König war kein Jude, kein Israeli, es war einer aus der arabischen Welt. Und es steht in der Bibel, dass Gott diesem Naeman, dem syrischen Oberbefehlshaber der Armee, dass Gott ihm Sieg über die Feinde gab. Also, da würde ich sagen, Mensch, Gott, was kümmerst du dich überhaupt um andere Völker? Aber wenn du in die Bibel reinschaust, dann stellst du fest, dass Gott sich sehr stark um die Nationen, um die Völker kümmert und er segnet diesen Mann. Ich meine, man könnte noch schlechte Laune bekommen, wenn man anschaut, was manche seiner Soldaten in ihrer Freizeit so trieben. Das heißt nämlich, dass manche der syrischen Soldaten einfach mal so ausritten, mal gerade über die Grenze nach Israel ritten. Und dann sind sie durch die Dörfer galoppiert und haben geguckt, wo sind die schönsten Frauen im ganzen Land Israel. Und dann immer, wenn sie ein hübsches Mädchen entdeckt haben, dann haben sie das verschleppt. Ja? Ich weiß, ihr Schwestern, ihr wünscht euch auch, da kommt so ein Ritter, der schnappt euch und entführt euch. Geht heute nicht mehr so. Ne? Also das ist alles nicht mehr so in der Art. Aber okay, auf jeden Fall, sie wurden verschleppt, aus ihrer Familie gerissen. Auch, sage ich mal, dieses Mädel, dieses junge Mädchen, das in dem Haus von diesem Naeman als Sklavin dann arbeitete. Und diese Sklavin geht noch her und ist um das Wohl ihres Herrn besorgt, da würden wir sagen, hey, entschuldige bitte, du blöde Sau, selber schuld, ihr habt mich entführt, jetzt hast du es davon, jetzt bist du aussätzig, du Blödmann. Würdest du hergehen, jemand, der dich entführt hat, der dich versklavt, du kannst dich nicht mehr frei bewegen, wie du willst, und dann merkst du, der dich versklavt, der dich zu Hause hält, in Gefangenschaft hält, der ist krank und du sagst, oh, ich bin sehr besorgt um dich. Ach ja, ihr seid Christen, ihr habt auch alle diese Einstellung. Das ist ja schon mal sehr gut. Also hat das Mädel das gemacht. Lass uns mal die Geschichte lesen. Ich lese es aus der Hoffnung für alle, weil es da so ein bisschen beim Lesen geschmeidiger ist. Und du kannst es ja gerne in deiner Elberfelder mitlesen oder zu Hause lesen. Zweite Könige, Kapitel 5, ab Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Also Zweite Könige ist Altes Testament. Okay. Gut, okay. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naeman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Wer hatte den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen? Der Herr. Okay. Doch Naeman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einer ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naemans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naeman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Wir lesen das ja alles immer so kurz. Du musst dir vorstellen, dieses Mädchen überlegt, Mensch, meinem Herrn geht es schlecht. Ich bin zwar eine Sklavin, aber er braucht Heilung. Und sie berichtet das ihrer Herrin. Die Frau berichtet es ihrem Mann. Du, das Mädel hat gesagt, dass wir hier haben, dass unsere Sklavin ist. Sie hat gesagt, in Israel könnte dir geholfen werden. Naaman geht zu seinem König und sagt, du König, wir haben eine Sklavin bei uns im Haus und die meint, dass in Israel, wenn ich dorthin gehe, dass ich dann gesund werden könnte. König, was sagst du? Wir lesen hier Vers 5, der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg, er nahm 7 Zentner Silber, so viel wie du wahrscheinlich unter deinem Kopfkissen hast, 70 Kilogramm Gold, ja, was warst du, 70 Kilo, bist du 70 Kilo? Du bist weniger, was wiegst du? 90. Okay, jetzt will er es nicht verraten, ne? Du brauchst nicht verraten, ich weiß, wer das Gewicht von ihm wissen möchte, keine Frage, ich werde ihn mal auf den Arm nehmen, stelle mich auf die Waage und ziehe dann hinterher das Gewicht einfach ab. Dann wisst ihr, wie schwer er ist. Okay, es ist also ganz einfach. Also 70, aber stell dir mal vor, so ein, ach, man kann es auch anders machen. 7 Säcke Hundefutter à 10 Kilo. Hört auch, ne? Also so viel Gold nahm er mit, okay? 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke. Vers 6, das Schreiben an König Joram von Israel lautete, also dieser König von Syrien schreibt an den König von Israel. Ist ja ganz klar, ich meine, da kann dieser Oberbefehlshaber der syrischen Armee, der kann ja nicht einfach jetzt nach Israel gehen und sagen, hallo, ich bin gerade hier auf einer Heilungstour. Ich will gerade gesund werden. Er überschreitet eine Staatsgrenze. Das könnte Komplikationen geben. Also bekam er von seinem König ein Begleitschreiben, damit er nicht in Schwierigkeiten gerät, wenn er das andere Land betritt. Der König von Syrien schrieb also Folgendes an Joram. Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Natürlich voll an die falsche Adresse, ist klar. Der König soll ihn heilen. Als Joram den Brief gelesen hatte, war er hoch erfreut und sagte, ich wusste gar nicht, dass ich zum Heilungsdienst berufen bin. Das auch schon gelesen, ne? Nein, nein. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Also der israelische König sagt, der sucht einen Vorwand. Der will das Kriegsbeil ausgraben. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Elisa schickte einen Propheten zum Palast und ließ Joram ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte seinen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, also der Prophet Elisa schickt seinen Diener, den Gehasi, zu dem Naaman und sagt zu ihm, geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Ich hatte mir vorgestellt. Mein Thema heute Abend ist, deine Vorstellungen verhindern Gottes gute Absichten. Ich habe mir vorgestellt, Vers 12, als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als diese Bäche in Israel. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser, tauchte 7-mal unter und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab: So gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Naaman versuchte mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Schließlich bat er: Wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie 2 Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Ist doch cool, ne? Er sagt, so viel wie 2 Maulesel tragen können. Das heißt, er hat dann irgendwo, wahrscheinlich in seinem Haus, in dem er lebte, da hat er dann diese Erde ausgebreitet, hat auf dieser Erde einen Altar und er sagt, auf dieser Erde, die kommt aus dem Land, wo der Gott Israels, und da werde ich anbeten. Also man könnte sagen, eine echte Bekehrung. Da heißt es weiter, doch eines möge der Herr mir vergeben, wenn mein König zum Beten in dem Tempel, also der syrische König, in den Tempel zum Beten, in dem Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Elisa antwortete, geh hin in Frieden. Also, wir sehen, hier ist ein Mann, der kam, wollte gesund werden. Hatte seine Vorstellungen, wie seine Heilung geschehen sollte. In meinen 40 Jahren Dienst habe ich immer wieder festgestellt, wie Menschen kommen, ihre Vorstellungen haben und dann soll ich nach Möglichkeit ihre Vorstellungen beten. Und ich weiß sehr oft, das sage ich dann auch, wenn ich das für dich beten sollte jetzt oder mit dir beten sollte, dann würde dir nicht geholfen werden. Es wird nicht geschehen, weil es ist nicht im Einklang mit dem, wie Gott es möchte, zum Beispiel. Aber wie ist es mit unserem Leben? Wenn ich mir so meinen Dienst anschaue, den Dienst an Menschen anschaue, dann stelle ich fest, dass wir sehr oft Vorstellungen haben, manchmal Vorstellungen, die sich auch gar nicht mit dem Wort Gottes decken. Ihr wisst, es gibt ja auch so überzogene Glaubenshaltungen. Ich will die gar nicht lächerlich machen. Aber ich finde sie manchmal ein bisschen unsinnig, vor allem haben sie für mich keinen biblischen Grund. Dass Leute sagen, also wenn jemand an Gott glaubt, dann wird er 120 Jahre alt. Ja? Und dann kommen Leute und sagen, Herbert, du folgst Gott, du wirst 120 Jahre. Und ich sage, hör auf, mich zu begrenzen, ich strebe 140 an. Ja? Ich meine nur, ja, Leute versuchen sie, sie haben ihre Vorstellung, aber da gibt es kein Wort für. Denn wenn Männer und Frauen, die Gott glauben, also diese Leute, also 120 werden die schon. Ich muss sagen, wenn ich dann meine Bibel anschaue, dann kriege ich ein Problem. Also soweit ich Paulus kennengelernt habe im Wort, ist er ein Glaubensmann. Aber er wurde nicht mal 100. Johannes starb auch mit etwas über 90. Die anderen Apostel wurden auch alle keine 100. Das heißt also, diese ganzen Apostel, die Jesus erwählt hatte und die nicht 120 Jahre erreicht haben, die haben wohl irgendwie am falschen Bahnhof geparkt. Oder kann es sein, dass wir ganz einfach manches Mal Vorstellungen haben, Ideen haben? Also manchmal kommen Leute und sagen, weißt du, Herbert, wenn wir glauben, dann wirst du 120. Wer weiß, ob ich das überhaupt will. Also Paulus zum Beispiel hat nie gesagt, ich strebe 120 an. Paulus hat gesagt, ich strebe Sterben an. Er sagt, ich wünsche jetzt schon heimzugehen, zum Herrn zu gehen. Ja, Paulus, hör mal zu, du bist aber jetzt unbiblisch. 120 musst du aushalten. Ja, verstehe. Also ich meine, lass uns doch mal so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Also manchmal sind Leute wirklich, das ist so überzogen. Oder so, manche Leute kommen her zu Gott und sagen, also so stelle ich mir meinen Ehepartner vor. Ja, da kommen kommt Mann und sagt, hier Herbert, das ist meine Liste, so soll sie aussehen. Also, blond soll sie sein, strahlend weiße Zähne, blaue Augen und schlank. Und dann trifft er diese Frau und sagt, wow, mein Gebet ist erhört. Er heiratet sie, sie treffen sich in der Hochzeitsnacht. Auf einmal stellt er fest, die Zähne sind gebleached. Er stellt fest, sie ist eigentlich eine Brünette, hat nur blond gefärbt. Blaue Augen hat sie auch nicht, sie hat Kontaktlinsen, sie hat eigentlich braune Augen. Und schlank ist sie auch nicht, schlank ist sie auch nicht. Woran merkt er das? Als ihr Korsettauszug und der leichte das Korsettauszug und der leichte Hängebauch da war. Also versteh mal, also wir haben manches Mal überzogene, überspannte Dinge, wo wir sagen, Gott, so muss es sein. Ja? Vorstellungen. Und weißt du, also für mich bewegt sich sowas. Natürlich kann ich Gott sagen, was ich auf meinem Herzen habe, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber ich meine, du müsstest dann schon auf deiner Liste ankreuzen, aufhören, hör mal zu, zukünftiger Schatz. Echte Haare, falsche Haare, gut, echte Zähne, Gebiss, Korsett oder Hängebauch. Du müsstest das schon alles, versteh mal, also, lass uns doch einfach normal bleiben, oder? Das wäre auch eine Variante. Einfach mal normal Gott nachfolgen, oder was denkst du? Einfach mal Gott nachfolgen. So, ja, so. Also wir haben schon manches Mal so unsere Vorstellungen und dann erfüllen sie sich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir sie haben sollen. Unsere Vorstellungen entspringen manches Mal auch Vorstellungen aus unserem alten Leben oder ja, oder weil wir vielleicht dann auch manchmal Literatur lesen, wo uns eingeheizt wird. So und so muss es sein. Deine Vorstellungen verhindern oder können verhindern deinen Wachstum in Christus. Manche Gläubige haben so ihre Vorstellung, so wächst man in Gott. Also wenn ich in Christus wachsen will, zum Vollwuchs oder zur Mannesreife in Christus kommen will, um es mal ganz fromm zu sagen, dann musst du so und so tun. Und dann schaust du die Leute an, die dir das sagen, dass du das so und so tun musst und du stellst fest, dass sie das selber auch gar nicht erreichen. Also entweder stimmt was mit Gott nicht oder kann es ganz einfach sein, dass die Vorstellungen einfach nicht dementsprechend, wie wir wachsen. Wir haben dann Vorstellungen, wie man wachsen soll in Christus und Jesus sagt, du wirst ganz einfach wachsen, wenn du eng mit mir verbunden bleibst. Bleibt in mir und ich in euch und dann bringt ihr viele Frucht. Punkt. Versteht? Es ist unkompliziert. Unsere Vorstellungen können also unser Wachstum in Christus verhindern oder unsere Freiheit auch in Christus zu leben, weil wir unter Freiheit uns manchmal etwas vorstellen, was überhaupt nicht identisch mit dem Wort Gottes ist. Deine Vorstellungen können dich daran hindern, Frucht zu bringen. Wenn ich das und das tue, dann werde ich Frucht bringen. Und Jesus hat ganz einfach gesagt, bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Lebe einfach mit mir, folge mir, sei im Alltag mit mir verbunden. Das ist unkompliziert. Aber er sagt doch, ich halte dich bei deiner rechten Hand und ich führe dich, ich leite dich. Er sagt, fürchte dich doch nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Und er hat es schriftlich in seinem Wort gegeben. Ich werde dich niemals lassen und ich werde dich niemals aufgeben. Du, das genügt mir. Das ist für mich große Garantie und große Sicherheit. Er wird niemals von meiner Seite weichen. Manchmal kommen Leute auch nicht in ihre Berufung, weil sie ihre Vorstellungen haben, wie ihre Berufung aussehen soll. Ich will das und das da und da zu berufen werden. Als ich in Tansania war, und da hatten wir so einen ganzen Haufen oder einen ganzen Schwung Bibelschüler, die 60, 70 Leute, und du konntest fragen, also bevor dann also auch diese Abschlussfeier war und ich dann die Urkunden überreicht habe, dann so im Lauf der Woche, als wir zusammen waren, konntest du fragen, so die Bibelschüler, du, was willst du werden? Also kannst durch die Bank sagen, fast alle Apostel und Prophet. Ja? Aber vielleicht waren sie einfach nur auch zum Hilfedienst berufen. Vielleicht waren sie zu etwas ganz anderem berufen. Warum lassen wir es nicht zu, dass Gott uns an der Hand nimmt und in die Berufung hineinführt, die er für uns gedacht und vorgesehen hat? Ist doch viel, viel einfacher, oder? Und dann muss ich mir nicht überlegen und grübeln, bin ich drin, falle ich raus, falle ich rein, komme ich hoch, komme ich runter. Versteh, es ist so, wir machen es oft so schwierig. Herr, ich will da sein, wo du mich hinhaben willst, da, wo du willst, dass ich sein soll. Gott hat schon manches Mal seine Probleme gehabt mit seinem Volk und sicherlich auch mit dir und mir. Also wenn ich in mein Leben zurückschaue, was ich schon alles an Vorstellungen hatte und ich einfach mal so dann vor Gott korrigieren musste und das mal so auf in das Maß des Wortes Gottes hineinbringen wollte. Gott sagt zum Beispiel über sein Volk und auch über uns Einzelne: Ich hatte dich gepflanzt zu einem edlen Weinstock. Gott hat etwas vor mit dir und mir. Er sagt, so hätte ich dich gern und als solches pflanze ich dich in mein Reich. Und dann kommen wir und dann wollen wir gerne, dass es auf unsere Art und Weise geschieht. Und das heißt, unsere Vorstellungen behindern Gottes Plan mit unserem Leben. Zum Beispiel sagt Gott in Jeremia 2,21, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe. Lauter echtes Gewächs, wörtlich heißt es, als Samen der Wahrheit, als Setzling der Wahrheit hatte ich dich gepflanzt. Aber wie hast du dich mir verwandelt in eine entartete Rebe eines fremden Weinstocks? Da steht, wie hast du dich verwandelt in eine stinkende Rebe eines fremdartigen Weinstocks? Eine stinkende Rebe, ein fremder Weinstock. Also wir sind dazu berufen, in Christus zu sein und von Christus her verwandelt zu werden. Und er sagt, ich verwandle dich, ich gestalte dich um in meinem Bild. Und wir wollen ihm gerne nachhelfen, so oft, um ihm klarzumachen, wie sowas funktioniert, worin er uns verwandeln soll, wo wir dann meinen, so sieht man dann in Christus aus. Statt einfach nur mal mit ihm zu leben, sein Wort zu lesen, es zu nehmen, es aufzunehmen, es zu genießen und einfach uns erfreuen an Gottes Wort. Und Gott sagt, ich hatte dich gepflanzt, aber deine Vorstellungen, wie eine von Gott gewollte Rebe aussehen sollte, war konträr zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Deine Vorstellung stimmt nicht überein mit meinen. Und weil du dann, ich hatte dich gut gepflanzt, und dann kamst du und sagst, ich will meine Vorstellungen durchbringen. Und was ist dabei rausgekommen? Eine stinkende Rebe. Und man hat sich die beste Mühe gegeben. Ich will doch Gott wohlgefällig sein. Klammer auf, aber bitte auf meine Art. Klammer zu. Wir wollen das dann gerne auf unsere Art. Und Gott sagt, nee, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Oder schauen wir zum Beispiel in Jeremia, spricht er von der Töpferscheibe. Und wenn wir so die alten Kirchenlieder singen, auch Pfingstjubel, wie auch immer, da gibt es noch so Lieder wie, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Kennt das jemand noch? Okay. Mach du aus mir etwas nach deinem Sinn. Sowas ist ja schon fast aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Aber Gott sagt zum Propheten, geh mal in das Haus des Töpfers. Dann beobachte diesen Töpfer und dann schau mal, was passiert. Jeremia, der Prophet, geht in das Haus des Töpfers und er schaut zu und dann sieht er, wie dieser Töpfer einen Klumpen Ton hat. Und jetzt fängt er an, auf seiner Töpferscheibe ein Gefäß zu machen. Aber auf einmal, wutsch, entgleitet dieses zu wertende Gefäß. Und es entartet, es ist vollkommen entstellt. Natürlich ist ein toter Klumpen Ton wesentlich einfacher zu behandeln und zu verändern als wir. Denn wir haben ja, wir Tonklumpen, wir haben ja noch ein gutes Stück Eigenwille und Vorstellungen, wie wir aussehen sollen. Also Herr, wenn schon, du hast zwar geschrieben im Neuen Testament, dass du verschiedene Gefäße hast, dir zur Ehre, und die Gefäße sehen unterschiedlich aus. Aber Herr, hallo, darf ich mich mal melden? Mein Vorschlag, aus mir machst du bitte dieses goldene, edle Gefäß da. Du weißt das Größere, Herr. Ich will nicht der unten sein. Ich habe gesehen, der unten, der ist immer, der muss immer den Teppich sauber machen und so. Nein, nein, Herr, du sagst, ich will dieses größere Gefäß. Du weißt doch, ich fühle in mir diese Neigung, den Überblick haben zu müssen. Also mach aus mir. Und der Herr will aus dir etwas machen, was genau dir entspricht, was für dich richtig ist. Und du sagst, ich will es aber anders. Und wutsch, entgleitet es. Und dann sagte, was sagt der Prophet? Da nahm der Töpfer den Ton wieder. Nochmal angefangen. Also weißt du, manche Leute, habe ich gedacht, wenn ich das so lese, die kommen nie dazu, dass sie in den Ofen werden, Ofen kommen, als Gefäß, als fertiges Gefäß in den Ofen, um von Gott vorbereitet zu werden und dann wirklich von Gott, ich sag mal, schön verziert, jetzt sind wir bei der Künstlernacht, schön verziert und angemalt werden. So, Gott sagt, so ein Gefäß hätte ich gern aus dir gemacht. Aber es kommt in unserem Leben nicht dazu, weil wir permanent auf der Töpferscheibe Gott sagen, welche Form wir haben wollen. Unsere Vorstellung. Und sie behindern Gott. Und wir kommen nicht zu dem Gott uns haben möchte. Gott möchte, dass du einfach mal deine Vorstellungen aufgibst. Ich meine nicht, dass du passiv in der Landschaft rumhängst. Auch da gibt es viele Beispiele. In den Feigenbaum, also Jeremia war es, Jeremia 18 mit dem Töpfer. In Lukas 13, 6 bis 7, da spricht Jesus vom Feigenbaum. 3 Jahre komme ich her. Ich will, dass dieser Feigenbaum Frucht bringt. Aber 3 Jahre, er bringt keine Frucht. Und der Herr des des Gartens sagt, hau ihn ab. Er behindert nur das Land. Da sollte etwas wachsen, was Frucht bringt. Also unsere Vorstellungen verhindern oft Gottes gute Absichten. Verhindern auch unsere Heilung. Ich erinnere mich an eine Person. Diese Person war sehr krank, sie hatte Krebs. Und wir haben mit verschiedenen Leuten gebetet. Und die Leute wurden von Krebs geheilt, von Epilepsie geheilt, von anderen Dingen geheilt. Aber diese Person erlebte keine Heilung, obwohl viel mit ihr gebetet wurde. Und wie auch sagen, lass es kurz machen. Eines Tages sitzen wir in einer Konferenz, in einem Gottesdienst, und Gott schildert genau die Krankheit dieser Person. Und Gott sagt, diese Person ist hier, das und das hat sie, das und das hat sie bis jetzt erlebt, das ist geschehen, und es wurde aufgerufen nach vorne zum Beten für Gebet für Heilung. Und der Herr sagte in dieser Konferenz zu dieser Person, komm nach vorne, jemand wird dir heute die Hände auflegen an diesem Nachmittag, es war Nachmittag, und du wirst geheilt werden, du wirst gesund werden. Und die Leute, die sie kannten, die wussten, das war so exakt gesprochen, das war genau die Person, die ich kannte, die andere kannten. Aber diese Person stand nicht auf. Ich bin zu der Person hingegangen und sage, hey, ich sage, du bist gemeint. Gott will dich heute anrühren. Dann sagt sie, weißt du was? Wenn Gott mich heilen will, dann soll er hier auf meinen Platz kommen. Ich laufe nicht nach vorne. Und sie starb. Versteht? So, wir haben manchmal unsere Dickköpfe, unsere Vorstellungen. Ich will, dass Gott es so macht. Und wir spielen uns manchmal dann fast auf wie Gott. Ja? Aber wir sind nicht Gott. Wir sind einfach nicht Gott. Gott sei Dank bin ich nicht Gott. Ich habe so schon Schaff genug, ne? Wenn ich jetzt auch Gott wäre, überleg mal, was da alles machen muss. Na gut, da hätte ich natürlich andere Kapazitäten. Außerdem, ich könnte mich auch irgendwo mal verstecken gehen. Naja, das ist ja jetzt heutzutage, heute wirst du ja überall geortet. Ne? Selbst dein Handy musst du ausmachen, sonst ortet man dich. Ich kriege immer wieder so von Telekom und anderen, kriege ich immer so News und sagen, hier, wir empfehlen für den guten Kontakt mit ihren Mitarbeitern in der Gemeinde, empfehlen wir Ihnen das und das Programm oder das und das zu tun. Sie können leicht kommunizieren, heißt es. Und dann kommt noch ein kleiner Nachsatz. Und übrigens, wenn Sie sich dafür entscheiden, dann wissen Sie in Zukunft immer, wo sich gerade Ihr Mitarbeiter bewegt. Ist doch toll, ne? Weiß ich immer, wo er rumtreibt, weiß ich, was er gerade macht. Da weiß ich, jetzt sitzen Sie gerade beim Hasso oder jetzt sitzen Sie im Havanna. Und verstehst du, ist ja heute alles möglich. Ist ja alles möglich. Ich meine, Krieg wird ja fast nicht mehr auf dem Schlachtfeld geführt. Da gibt's Drohnen im All, irgendwo auf der Welt sitzt jemand am Computer und schießt andere Leute ab. Und der kriegt nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Das ist ja fast wie ein Computerspiel, mit dem man da umgeht. Ja? Also in einer Welt, die wir leben. Aber zurück zu unseren Vorstellungen. Und unsere Vorstellungen behindern oft Gott. Und dieser Naaman, der war klug genug, dass er den Rat annahm und sagte, ich gehe zurück und ich werde genau das tun. Es ist zwar doof, natürlich gibt es, wäre es ein einfacher Weg gewesen. Ich habe auch mir vorgestellt, der Elisa kommt raus und dann wird er über die Krankheit mit der Hand schweben. Und dann werde ich gesund werden. Und jetzt soll ich da im Jordan baden. 7 Mal. Mal Klamotten werden nass. Außerdem ist das eine Pfütze. Ich will da nicht rein. Kennst du das? Gott hat einen guten Weg für dich und du sagst, will ich aber nicht. Ich habe meine eigene Vorstellung, Gott. Ich will das so. Und weißt du, manche Leute wissen eigentlich genau, was sie tun sollten, weil Gott es ihnen schon klar gemacht hat oder sie auch das Zeugnis in ihrem Herzen haben. Denn so viele Söhne und Töchter Gottes sind, die werden von wem geleitet? Vom Heiligen Geist. Also wir wissen sehr oft, das sollte ich jetzt tun. Aber wir gehen und legen Fasten und Gebet ein, damit unsere Vorstellungen umgesetzt werden von himmlischer Seite. Und am Schluss sind wir ganz schön stolz. Ich habe Gott weich gekriegt. Ich habe es dahin gebracht. Weißt du, deine Vorstellungen, sie können dich total blockieren. Sie können total verkehrt sein. Ich sage nicht, dass Vorstellungen immer verkehrt sind, aber ich bleibe heute bei Vorstellungen, die uns blockieren. Deine Vorstellungen verhindern gute Absichten, Gottes gute Absichten auch bei anderen, bei deinen Mitmenschen. Deine Vorstellungen verhindern Gottes gute Absichten bei deinem Ehepartner, bei deiner Familie, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern. Das sind Eltern, die haben ihre Vorstellung, das soll mein Sohn werden. Ich habe vor kurzem gerade von einem jungen Mann gehört. Und er sagt, wir haben zu Hause immer Streit. Wir haben immer Krach. Weil ich nicht den Beruf wähle, den meine Eltern möchten, dass ich ihn erwählen soll. Er sagt, mein Herz schlägt für einen ganz anderen Beruf. Ich möchte etwas ganz anderes tun. Aber er sagt, am liebsten würde ich weglaufen. Am liebsten würde ich mich mit meinen Eltern nicht mehr treffen wollen. Denn ständig sagen sie mir, du wirst das und das einmal werden. Und er sagt, ich will das nicht werden. Verstehst du? Wir können Menschen da bezwingen und einengen. Und wir müssen loslassen. Ich meine, oft ist es ja gerade auch schwerwiegend. Oder da hängt oft viel dran, wenn Eltern einen Betrieb haben. Und auf einmal gibt's keinen Nachfolger, weil keiner der Kinder sagt, ich will diesen Betrieb weiterführen. Ich will nicht so leben wie meine Eltern. Ich will anders leben. Das müssen wir dem anderen zugestehen. Das müssen wir unseren Kindern zugestehen. Das müssen wir unseren Eltern zugestehen. Das müssen wir einander insgesamt zugestehen. Wir sollten nicht dem anderen immer sagen, was er zu tun hat und meinen, unsere Meinung wäre die allein von Gott richtige. Lass doch den anderen in seinem Herzen entscheiden. Denn ich glaube, dass die zu Christus gehören, dass der Heilige Geist, wie er versprochen hat, sie leiten wird. Und wenn jemand sich nicht vom Heiligen Geist leiten lässt, glaube mir, er wird sich auch nicht von dir und mir leiten lassen. Egal, wie viele Vorschriften du ihm machst. So, ich habe einen Text gelesen aus Jesaja 58, Vers 6. Ich lese ihn mal aus der Lutherbibel von 1912. Da heißt es, lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Sehr schön ausgedrückt. Verstehst du, Gott sagt, da geht es in dem ganzen Jesaja 58 geht es um das richtige Fasten. Gott sagt, ihr fastet in Sack und Asche, streut Asche auf euer Haupt. Ihr esst nicht, ihr trinkt nicht. Wir wollen, dass das und das geschieht. Und Gott sagt, mir wird schlecht von eurem Fasten. Euer Fasten mag ich nicht. Ein Fasten, das mir gefällt, ist, lass los, welche du zu Unrecht gebunden hast. Ein Fasten, das mir gefällt, ist, lass ledig, lass sie frei, die du beschwerst. Gib frei die, die du bedrängst. Reiß weg allerlei Last. Ist es nicht oft so, jemand will nicht, wie wir wollen, statt dann Lasten wegzureißen, damit diese Person entlastet und frei wird und vielleicht auch mal wieder durchatmen könnte und dann wirklich auch mal wieder vielleicht von Gott hören könnte, gehen wir und packen noch unsere Meinung und unsere Ratschläge und unser Ding drauf und diese Person zerbricht völlig unter ihrer Last. Und wir haben es gut gemeint und wundern uns noch, dass diese Person nicht mehr hochkommt, nicht mehr auf die Beine kommt. Wir haben unsere Vorstellung, wie Gott unseren Ehepartner, Herr, ich bete, mach mit meiner Frau so und so, mach mit meinem Mann so und so. Gott sagt, ich will das gar nicht. Ich will etwas in deinem Leben tun. Dein Mann, deine Frau ist so kompliziert, so schwierig, damit durch ihren schwieriges Verhalten dein eigentliches Problem zum Vorschein kommt, an dem ich arbeiten möchte und das ich verändern möchte. Also habe ich gerade ein wunderbares Zeugnis gehört. Eine Person, die sich beschwert hatte und immer wieder, Gott, mach mit meinem Ehepartner es so und so. Und Gott hat das nicht gemacht. Gott war voll ungehorsam. Hat das nicht gemacht. Und eines Tages kann er Gottes Stimme hören. Und dann sagt Gott zu ihm, deine Frau ist so schwierig und ich lasse zu, dass sie so schwierig ist, weil dadurch jetzt das herauskommt, was wirklich in deinem Herzen ist. Und das, was wirklich in deinem Herzen ist, das möchte ich an dir verändern. Wenn ich dich verändern kann, wird deine Frau auch verändert werden. Da hat der Mann gesagt, das lasse ich zu. Und dann gab er das Zeugnis, war im Fernsehen, gab er das Zeugnis und sagt, ich habe es zugelassen, dass Gott mich verändert. Auf einmal war meine Frau auch anders. Verstehen? Wir wollen manchmal so Dinge erzwingen. Das ist umgekehrt genauso. Oder Eltern mit Kindern, Kinder mit Eltern. Unsere Vorstellung, meine Vorstellung ist, und dann beten wir fasten und beten, Herr, mach mit meinem Kind das, mach mit meiner Tochter das, Herr, ich habe sie in diese Welt gesetzt, ich habe sie dir geweiht. Er sagt, ja, hallo, hast du sie mir geweiht? Ja, ja. Ja, also wenn sie mir geweiht hat, dann überlass sie mir doch. Dann fummel du doch nicht da dauernd in ihrem ganzen Leben darum und mach da deine Vorschläge. Du kannst Rat geben. Und dann möchte ich euch auch mal als Eltern sagen, die ihr schon volljährige, erwachsene Kinder habt. Wenn deine Kinder volljährig sind, kannst du nichts mehr erziehen. Vergiss es. Vergiss es. Du kannst es weder mit Glaubenswurzeln, noch mit Glaubensschlägen, noch mit prophetischen Eindrücken. Glaube mir, wenn sie volljährig sind, ich hoffe, dass es dir gelungen ist, wenn sie volljährig sind, dass du und deine Kinder Freunde seid. Und dass deine Kinder deinen Rat suchen. Und dann werden sie deinen Rat einholen. Sie werden fragen, wie soll ich es machen? Und dann wunderst du dich nach deinem wunderbaren Rat, dass sie trotzdem genau das Gegenteil tun. Das ist aber ihre Freiheit. Das musst du ganz einfach zulassen. Sonst hast du immer Krieg. Und du wirst es überhaupt nicht gewinnen. Aber ich habe dir doch den Rat gegeben, jetzt musst du aber. Ja, natürlich, ich muss gar nichts. Wir wollen unsere Vorstellungen durchdrücken. Die können wir nicht durchdrücken. Deshalb ist es gut, wenn deine Kinder noch klein sind, sieh zu, ein gutes Verhältnis mit ihnen zu haben. Sieh gut, mit ihnen zu wachsen. Ich weiß, da kommen die Teenagerjahre. Du warst ja auch mal Teenager. Guck doch mal, wie du damals abgegurkt bist. Mein lieber Scholli, als ich Teenager war, meine Mutter hatte schon einiges auszuhalten. Und ich weiß damals noch, da kamen gerade die Rolling Stones auf den Markt. Ich war nicht gläubig. Und weißt du, unsere Hütte, die hat gebebt. Fire. Rolling Stones. Es war nicht Heavenly Fire. Ne? War Fire. Und weißt du, wenn dann meine Mutter ins Zimmer kam, Mensch, Herbert, das ist aber viel zu laut. Das ganze Haus, wir wohnten unten und nach oben gab es noch 4 Geschosse. Das ganze Haus, du störst die Leute. Sag ich, nix, Mama, habe ich meine Mama geschnappt. Und dann musste die mit mir da abrocken. Im Zimmer. Das war richtig cool. Ne? Und Herbert, ich kann das doch nicht. Ich habe ihr gesagt, du kannst es. Ich meine, sie konnte es wirklich nicht, aber ich habe gesagt, du kannst es. Okay, also wie auch immer. Verstehen? Da haben wir schon, wir hatten da schon unseren Spaß, ja. Also, lass doch mal los. Ich bin noch mal hier bei Luther Bibels 1912. Lass doch los, die du gebunden hast. Wisst ihr, wenn wir sagen, wir vertrauen Gott, dann wollen wir ihm auch vertrauen, dass er andere Menschen verändert, so wie er uns verändert, oder nicht? Dann wollen wir das doch ihm mal zutrauen. Sonst brauche ich nicht von Vertrauen in Gott sprechen. Guck mal, er hat doch sein Werk an dir getan. Und guck mal, ja, du sagst, ja, ich bin noch teilweise sehr verbogen. Ich weiß, sieht man ja. Ist ja klar. Wer lacht denn jetzt? alle Verbogenen haben gelacht jetzt. Okay, nein, okay. Gott ist Gott. Und ich traue ihm zu, dass er allmächtig ist. Und glaube mir, wenn der allmächtige Gott mit einem Menschen nicht fertig wird oder mit deinem Kind nicht fertig wird, wer bist du, dass du glaubst, dass du damit fertig wirst? Überlass es ihm. Du musst es ihm überlassen. Und dann freu dich. Dann sagst du, ja, siehst du, dann ist mein Kind voll auf die Schnauze gefallen, jetzt haben wir den Salat. Richtig. Da du ja die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, die ist ausgegossen in dein Herz, strömt ja aus allen Poren bei dir raus, kannst du dieses Kind, das da gerade ein dickes Problem hat, lieb haben. Da du die Liebe Gottes in deinem Herzen hast, kannst du deine Frau lieb haben von ganzem Herzen. Ja, du sagst, sie nervt wie eine tödliche Geige. Kann schon sein, kann schon alles sein. Aber weißt du, dein Kontrabass ist auch nicht anders. Da ist schon manchmal viel Lärm drumherum. Überlass doch mal Gott. Vertrau doch mal Gott, dass er verwandelt. Du hast viel geschoben in deinem Leben. In andere Menschen. Immer wieder geschoben. Machen, machen. Und schau dir an. Hast du was bewirkt? Nein. Gott möchte, dass du heute eine Entscheidung triffst, ihn mal machen zu lassen. Wäre das eine gute Entscheidung? Glaub mir, du wirst nachts besser schlafen. Wird dich wahrscheinlich vor Magengeschwüren bewahren. Weil du weißt, all meine Sorgen werfe ich jetzt mal auf Gott. Er kümmert sich darum. Und nicht ich. So, lass los, gib frei. Gib frei, welche du drängst. Ja, du musst jetzt diesen Weg mit dem Herrn gehen. Nein, ich muss es gar nicht. Es wäre sicherlich gut für mich. Aber wir können nicht zwingen, wir sollten nicht zwingen. Wir können zwingen, aber wir machen dadurch die Dinge gerade eben verkehrt. Und oft so schwierig, so kompliziert. Es ist gut, wenn wir gern gesehene Ratgeber sind. Lass los, lass deine Ehepartner los. Lass doch mal auch die Familie, ich sage nicht, gib sie auf. Segne sie, tue Gutes für sie. Was sagt die Bibel? Liebet eure Feinde, richtig? Was ist, wenn dein Familienmitglied sich wie ein Feind verhält? Was machen wir dann? Lieben. Gott sagt, liebet eure Feinde. Und jetzt ist dein Ehepartner ist vielleicht wie ein Feind. Gab doch, glaube ich, mal irgend sowas. Der Feind in meinem Bett oder so ähnlich. Ja, da haben wir, was machen wir da? Hab lieb. Hab lieb, der sich als Feind benimmt. Hab lieb, denn die Liebe deckt der Sündenmenge. Aber wenn wir nicht lieben, dann heben wir alles, jedes Vergehen, jeden Fehltritt, der wird hoch an die Glocke gehangen. Er wird an den Baum, seht ihr, das ist alles schiefgelaufen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Christen immer nur Bittgebete haben, aber kaum Dankgebete? Ich gebe dir mal einen Tipp. Setz dich mal zu Hause hin, nimm zwei DIN A4 Seiten, leg sie auf deinen Tisch oder auf dein Sofa, wo immer du bist, oder im Bett, wenn du da immer schreibst. Nimm die beiden DIN A4 Seiten. Auf der linken Seite schreibst du alles auf, wofür du Gott danken kannst. Auf der rechten schreibst du auf alles, was unerfüllte Wünsche sind und was immer noch nicht passiert und wo du sagst, das muss endlich passieren. Glaub mir, die rechte Seite kriegst du sehr schnell voll. Aber das Gute, das Gott in unserem Leben getan hat, das vergessen wir. Irgendwie, da müssen wir uns manchmal sogar richtig anstrengen, sagen, was hat Gott eigentlich Gutes in mir getan? Was sagt denn Psalm 103? Vergiss nicht, meine Seele, all seine Wohltaten. Er hat dein Leben aus der Grube geholt. Der heilt deine Krankheiten. Er dir deine Sünden vergebende. Oh Mann, unser Leben wäre doch im Chaos. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich heute nicht mehr leben. Denn mein Lebensstil ohne Gott war wirklich ein gottloser Lebensstil. Und ich bin mehrfach fast ums Leben gekommen. Zweimal fast erschossen. Als kleines Kind fast an Krankheit gestorben. Kein Arzt in der Nähe. Es gab genug Situationen im Leben, wo mein Leben ein Ende haben könnte. Aber da gab es eine Tante. Da gab es eine Oma. Und die haben gebetet. Die haben jeden Tag gebetet. Und haben gesagt, Gott, du wirst meinen Jungen bewahren. Du wirst unseren Jungen bewahren. Meine Tante, die war sehr bedrohlich. Herbert, ich bete jeden Tag für dich. Und weißt du was, Herbert, du wirst mal Prediger. Da habe ich gesagt, oh Gott. Verstehst du? Ich Prediger. Weißt du? Wir liefen den ganzen Tag mit der Schnapsflasche rum. Wir hatten unsere Revolver, haben die Leute geärgert. Pfarrerweih, da gab's, viele haben so Blechdächer, wisst ihr, so. Und dann zwischendurch, und wenn wir dann ordentlich gebechert und gefeiert haben und die Musik richtig laut war, dann schrien so Nachbarn, hey, geht's noch was leiser? Da hast du die Pistole gezogen, auf das Blechdach geschossen und dann sind die wie die Kaninchen alle in den Stall gehüpft. Und alle waren wieder weg, versteht ihr? Da hat's so Ruhe. Versteht ihr? Ja, es war schon, ja. Und da kommt eine Tante her und sagt, hey, du wirst mal Prediger. Kannst du dir vorstellen, was ein Schock? Ja? Aber, naja, ist passiert. Ist passiert. Naja, ist passiert. Gut. Also, lass doch mal andere los. Schieb sie nicht ständig in dein Schema. Schieb sie nicht ständig in deine Vorstellungen. Presse andere nicht in deine Vorstellungen. Lass los, welche du gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Beschwer den anderen nicht. Er weiß, wie verkehrt er ist. Er weiß, wie viele Sünden er hat. Er weiß, wie sehr er daneben liegt. Beschwer ihn nicht noch mit mehr Kommentaren. Lass ihn doch mal los. Gib frei, welche du drängst. Bedräng ihn noch nicht noch mit mehr Vorwürfen. Lass los und reiß weg allerlei Last. Schatz, kann ich mal Last von dir wegnehmen? Schatz, kann ich dir einfach mal helfen? Schatz, im Moment fühle ich nicht mehr wohl. Könntest du mir mal helfen? Jetzt kommt doch mal wieder ins Gespräch und sprecht miteinander und nehmt einander die Lasten weg, dass man mal wieder atmen kann. Deine Vorstellungen verschließen dir den Blick für Gottes größeren Plan. Nur ganz kurz, Lukas 24, 21, Emmaus-Jünger. Sie gehen, Jesus ist gestorben, er ist gekreuzigt, alles schien zu Ende zu sein, die Welt ist duster und Jesus kommt zu diesen beiden Emmaus-Jüngern und er hört, wie sie reden und dann sagt er, was ist denn los mit euch? Ja, er sagte, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist? Dieser Jesus von Nazareth, den haben sie gekreuzigt. Den haben sie ins Grab gelegt. Und jetzt kommen noch ein paar verrückte Frauen und sagen, der ist auferstanden. Wir aber haben gehofft, er würde Israel erlösen. Vorstellungen. Sie haben nicht zugehört, was er sagte. Sie haben nicht zugehört, was die Propheten im Alten Testament sagten. Dass er nämlich der Heiland, der Retter der ganzen Welt werden wird. Sie haben diese kurz begrenzte Vorstellung. Diese elenden Römer, die müssen raus aus diesem Land. Und dieser Jesus, dieser Messias, der wird diese blöden Römer vertreiben. Und jetzt vertrieb er sie nicht. Jetzt starb er sogar noch. Wir haben gehofft, unsere Vorstellung war, der macht hier jetzt mal unser Land sauber. Aber sie haben sich geirrt. Begrenzte, enge Vorstellungen. Und dann öffnet er ihnen die Schriften. Dann erzählt er ihnen, was er ihnen schon vor seiner Auferstehung gesagt hatte. Dass Gott nämlich auch der Retter aller Welt ist. Dass das Evangelium zu allen Nationen gebracht werden wird. Auf einmal gehen die Augen auf. Weißt du, wenn wir uns mal wieder mehr mit Jesus beschäftigen und befassen, dann kriegen wir auch wieder einen göttlichen Blick für die Dinge und Umstände und auch für unsere missionarischen Aktivitäten und Dinge und sind nicht immer nur begrenzt auf unser Suppentopf, den wir da kochen. Einfach mal erweitern. Verkehrte Vorstellungen können die Zukunft eines ganzen Volkes oder ganzer Völker beeinflussen. Gott sagt sagt das ganz klar in seinem Wort. Ich überspringe das jetzt. Ich möchte Folgendes sagen. Sei flexibel, nicht festgefahren in deinen Vorstellungen und Plänen. Sei doch mal flexibel, nicht festgefahren. Wisst ihr, auch wenn wir anschauen, missionarische Aktivitäten und Bemühungen, ob sie in unserem Land sind oder weltweit, wie viele Gebete werden gebetet für Orte oder für Einsätze, bei denen Gott eigentlich gar nicht beteiligt ist? Wir wollen ihn aber partout zwingen, Gott, wir missionieren jetzt da und da und jetzt, Gott, musst du retten. Und Gott sagt aber, die Leute hier sind gar nicht reif. Das Erntefeld ist nicht reif. Sind nicht reif. Ja, wir können Vorstellungen haben, aber wir müssen aber auch diese Flexibilität haben, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinspricht und sagt, du, ihr habt es gut gemeint. Deine Vorstellung, deine Pläne für diesen Ort sind sehr gut, aber ich habe andere Pläne. Und weißt du, für mich ist der Apostel Paulus da ein sehr, sehr großes Vorbild, weil er war flexibel. Paulus hatte seine Vorstellungen. Er hatte seine Ideen, er hat strategisch einen Plan gehabt. Er hat gesagt, jetzt gehen wir dahin, dann gehen wir dahin und dann gehen wir dahin. Und er baute, wenn du schaust, die Linie, die er zog. Er steuerte gewisse große Orte an und sagte, da bauen wir Gemeinde. Und dann, eines Tages, kommt er wieder an einen Punkt, wo er sagt, so, und jetzt, Ort sowieso, bist du dran. Ich lese mal gerade diesen Abschnitt. Ist das Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Sie durchzogen, also Paulus und sein Team, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Also hör mal zu, Paulus. Konntest du nicht vorher fragen, ob du auf dem richtigen Weg bist? Weißt du, hätte Gott nicht vorher reden können? Ja, bestimmt. Ich meine, Gott hätte sogar die Erde auftun können, dass man da nicht mehr rüber kann. Eine riesen Erdspalte. Er hätte alles Mögliche tun können. Er hätte auch ein paar Engel hinstellen können mit einem zückenden Schwert und sagen, stopp, nicht weiter. Aber weißt du, wir sind manches Mal, da ist eine Tür zu und wir wollen partout, dass die sich öffnet. Und Gott sagt, die ist aber jetzt noch nicht zum Öffnen. Wir sollten schauen oder auch wissen, was Jesus sagt in der Offenbarung. Er sagt, ich habe die Schlüssel. Wörtlich steht, ich bin der Eigentümer des Schlüssels. Und er sagt in der Offenbarung, ich schließe auf und niemand schließt zu. Und wenn ich zuschließe, schließt auch kein anderer auf. Also es zeigt, Gott schließt auch manchmal Türen ganz einfach zu, weil wir sonst auf den verkehrten Weg gehen würden oder einen Weg, der gerade vielleicht nicht fruchtbar ist. Also hier, Paulus wollte also, sie durchzogen also Phrygien, nachdem sie also die galatische Landschaft durchzogen hat und der Heilige Geist hat gesagt, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen auch nicht. Verstehen wir, dass Paulus mit seinem Team unterwegs, ab da ist übrigens Apostelgeschichte in Wir-Form geschrieben, der Lukas ist nämlich dann immer dabei. Und also Kleinasien, Gott sagt, nee. Okay, also Paulus sagt, gut, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Und dann geht Paulus, dann kann es ja eigentlich nur da sein. Also geht er dahin, obwohl wir oft wissen, und er selber schreibt, die vom Geist geleitet sind, sind Gottes Söhne. Und wir sehen, er lässt sich vom Geist leiten. Seine Vorstellung war, dieser Ort oder diese Gegend, die müsste jetzt das Evangelium haben. Strategisch gesehen wäre dieses ganze Gebiet so, dass wir dann guten Einfluss gewinnen und dass Menschen da zum Glauben geführt werden. Und der Heilige Geist sagt, nee, ist jetzt nicht dran. Also sind sie, wie wir hier gelesen haben, Richtung Mysien gegangen. Und dann wollten sie nach Bithynien weiter, haben gesagt, dann werden wir da eben weitermachen, da werden wir neue Gemeinde bauen. Und der Geist Jesu erlaubt es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, Gott sagt, an dem Ort geht ihr vorbei, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hat, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Verstehst du? Aber wir sind in unserem missionarischen Denken oder Handeln, Eifer, manches Mal so, wir haben uns Beschluss eines Komitees, eines Teams, Paulus war auch im Team, das ganze Team hatte beschlossen, wir gehen dorthin. Und alle hatten Freimütigkeit, alle hatten kein gegenteiliges Zeugnis. Sie gingen dorthin und als sie dahin kommen, sagt der Heilige Geist, nee, hier nicht. Okay, dann gehen wir dahin. Alle, Einmütigkeit. Das Team war einmütig. Ja, was ist denn los mit diesem Team? War der Heilige Geist abgehauen? Nein, nein. Der Heilige Geist sagt, hey, da ist es, ihr geht auch nicht nach Mysien, ihr geht nicht nach Bithynien. Okay, dann gehen wir erstmal nach Troas runter, orientieren uns neu. Verstehst du? Wir müssen auch in unseren missionarischen Aktivitäten und Aktionen, die wir tun, wir müssen uns hinterfragen lassen. Wir müssen es zulassen, dass Gott auch da unsere Vorstellungen einfach mal beiseite räumen kann. Wir sollten, egal was immer wir planen, als Gemeinde oder als Einzelperson oder ein Team, das in Missionen, im Missionarischen arbeitet, wir haben unsere Vorstellungen, was wir erreichen wollen, wo wir hingehen wollen, welchen Ort wir gerade für Jesus aufreißen wollen, wie immer du es sagen willst. Wir wollen das. Und wir müssen aber diese Offenheit zum Herrn hin haben, und flexibel auch sein, Offenheit, dass der Herr sagt, du, dieser Ort ist jetzt nicht dran. Dann aber auch flexibel zu sein, zu sagen, gut, Heiliger Geist, wenn du sagst, das ist nicht dran. Ich meine, wir wären ja doof, wenn wir uns da abmühen, wenn der Heilige Geist sagt, hier gibt's jetzt nichts. Verstehen? So, lasst uns doch in unserem geistlichen Leben nicht so so geistliche Überreiter sein. Weißt du, wir im Glauben nehmen wir alles ein. jeden Ort, auf den meine Füße gehen, habe ich euch gegeben. Und dann stampfen wir daher. Und das Einzige, was wir aufwirbeln, ist Staub. Und die Leute regen sich nachher auf. Und dann predigst du ihnen die gute Nachricht von Jesus und die sagen, hör auf mit dem Quatsch, will ich nicht hören. Ja. Dann sagst du, genau, steht geschrieben, schüttel den Staub ab von den Füßen. Ja, ihr Sünder. Ja. Nein, manches Mal sind wir ganz einfach am falschen Ort. Und lasst uns doch mal auch da flexibel sein, selbst wenn wir etwas beschlossen haben. Und ich sage auch darüber hinaus, die auch im Internet zuhört. Lasst uns doch mal so flexibel sein, dass wenn wir eine Aktion geplant haben, etwas uns vorgenommen haben und der Heilige Geist sagt jetzt nicht, dass wir es umschmeißen. Natürlich stehst du als Leitungsteam, als Ältester, als Pastor auf einmal vor der Gemeinde, sagst, hört mal zu, Gemeinde, wir Ältesten, wir haben uns alle geirrt, dieser Ort ist jetzt doch nicht dran. Ihr seid mir schöne Älteste. Weißt du, dass dem Paulus sowas egal war? Er wollte Gott gefallen, er wollte mit Gott gehen, er wollte die Zufriedenheit Gottes in seinem Leben haben. Und darum geht es doch. Es geht doch gar nicht darum, ob wir gut dastehen oder wie wir dastehen. Es geht doch darum, dass wir im Willen Gottes sind. Und sei flexibel, ja, und lass dich doch auch mal vom Heiligen Geist mitnehmen. Ich weiß, da gibt es diesen anderen Überhang und Überschwang. Ich lass mir von keinem was sagen, mich leitet nur der Geist. Dann muss ich immer mal fragen, welcher Geist. Denn wir sind nämlich auch zur Gemeinschaft berufen. Gemeinschaft der Heiligen. Nicht zum alleinen Penderosa-Reiter der Heiligen. Ja? Ich bin mein eigener Cowboy. Ich habe mein Lasso. Und ich hole die Leute rein. Warum hole ich sie allein rein? Damit alle sehen, ich war's. Wenn ich mit dem Team gegangen wäre, dann müsste ich sagen, wir als Team haben sie gehört. Wo bleibt meine Ehre? Ich bin ein Einzelreiter. Nein. Versteh, lass uns zusammen die Dinge tun. Und wenn wir Fehler machen, dann haben wir einen Fehler gemacht. Was ist? Dann korrigieren wir uns. Korrigiere dich auch in deiner Ehe, korrigiere dich in deiner Familie. Sag, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Es ist auch nicht verboten, sich als Eltern mal bei Kindern zu entschuldigen. Sag, tut mir leid, Schatz, ich war jetzt ungerecht zu dir. Ich habe dich nicht gut behandelt. Mein Ton war nicht gut. Es ist gut, das zu tun. Bitte deine Kinder um Vergebung. Ja? Oder deine Eltern. Es ist auch nicht verboten, seine Eltern mal um Vergebung zu bitten. Ja? Ich meine nicht, hey, Alter, was du sagst, tut mir leid. Nein. Kann auch Papa sagen, oder Vati, oder Papi, oder wie auch immer. Aber unsere Anrede zeugt ja auch von dem, wie unsere Haltung, unsere Stellung zum ist. Ne? Herr Vater, ich wollte mal mit dir reden, Vater. Vater, mein Herr Vater. Ne? Vater. Es ist gut, auch mal zu sagen, Papa, tut nicht weh. Wenn du es übst, geht richtig von der Zunge. Papa, unser Papa, der du bist im Himmel. Gehst ja auch nicht zu Gott und sagst, Vater, hör mal, unser Vater, der im Himmel, ne? Nein, unser Vater, unser Papa, ist eine Beziehung ist da. Die Vorstellungen anderer, das will ich auch zum Schluss kriegen, die Vorstellungen anderer bezüglich deiner Person können Gottes gute Absichten mit dir nicht verändern. Manche Leute haben Angst, Mensch, wenn andere immer mehr über mich Vorstellungen haben und Pläne haben, dann können die mein ganzes Leben mir versauen. Es mag sein, dass wir manches Mal durch andere Menschen in Schwierigkeiten kommen. Es mag sein, dass wir es manchmal nicht leicht haben. Und es scheint manchmal so, als gäbe es überhaupt keinen Horizont, als gibt es keinen Ausweg, als wenn wir in einem geschlossenen Tunnel wären. Aber weißt du, wir lassen uns nicht von den Vorstellungen anderer Menschen leiten, sondern vom Herrn leiten. Wir gehen zu Jesus. Für mich ist ein gutes Beispiel, letzter Bibelvers, den ich heute lese, 1. Mose 50, 20. Ihr wisst, Vater Jakob ist gestorben und jetzt waren die ganzen Söhne mit ihren Familien und die natürlich schon die vielen Nachkommen, sie waren jetzt in Ägypten. Und ihr wisst, dass diese Brüder vom Josef, die haben ja mal diesen Josef verkauft. Die haben den in die Sklaverei verkauft, in den Brunnen geworfen, Sklaverei verkauft, dem Vater gesagt, du, ein wildes Tier hat ihn zerfetzt, tut mir leid, hast einen Sohn weniger. Und weißt du, und jetzt kommt es nach Ägypten. Und wer ist der zweite Mann Ägypten? Der verkaufte Bruder. Auf einmal sitzt er daneben Pharao. Ich meine, da muss man, glaube ich, schon manchmal schlucken. Weil ich meine, da kommt den du verkauft hast, den du degradiert hast, wo du meinst, du hast den Triumph, Auf einmal hat er das Sagen über deinem Leben. Und sie haben Angst. Jetzt starb Abraham und jetzt kamen sie, diese 11. Es erfüllte sich, was Josef im Traum gesehen hat. Sie werden vor mich kommen, die Gaben neigen sich vor mir. Und dann dieses Mal, da steht in 1. Mose, dann gehen sie hin und sie fallen vor Josef auf die Knie, verneigen sich vor ihm und sagen, Josef, unser Vater ist gestorben. Wir haben Angst, dass du dich jetzt an uns rächen wirst. Wir haben Angst, dass du uns jetzt das Heim zahlst, weil es sagt, Vater ist nicht mehr da, Papa ist nicht mehr da. Der sagt, stopp, Jungs, stopp, Josef, das wirst du meinen anderen Söhnen nicht antun. Vater ist tot. Und dann sagt Josef etwas ganz Schönes in 1. Mose 50, 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josef war überhaupt nicht nachtragend. Er sah etwas in seinem Leben, egal wie ihm mitgespielt wurde, egal was ihm angetan wurde. Ihr wisst, die Frau von Potiphar, sie wollte unbedingt Sex mit ihm haben, hat ihn ins Schlafzimmer gerufen, weil sie einfach ein wichtiges Gespräch hatte. Und dann kommt sie rein und dann macht sie sich frei und sagt, Josef, komm, mein Mann ist fort auf Geschäftsreise. Komm, Josef, ich bin schon immer scharf auf dich gewesen. Und Josef, er kommt, geht hin und Josef sagt, das werde ich im Leben nicht tun. Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Wie sollte ich gegen diesen Mann sündigen, der mir vertraut? Und er will weg und sie reißt noch ihm das Oberkleid, den Umhang ab und hält in der Hand und dann schreit sie, Zeter und Marion, Hilfe, Hilfe, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Die schreit den ganzen Palast des Pharao zusammen. Vergewaltigung, Hilfe. Und alle glauben ihr. Der Mann ist sehr enttäuscht, er hätte das nie von Josef gedacht, aber er glaubt seiner Frau. Josef kommt in den Knast, für Jahre. Ungerecht. Vielleicht ist dir übel mitgespielt. Vielleicht bist du ungerecht behandelt worden. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben geschehen, wo du sagst, das hat dazu geführt, dass ich mich eigentlich entschieden habe, Menschen nicht mehr zu vertrauen. Gott bittet dich heute und sagt, vertraue trotzdem. Denn ich habe dich nie enttäuscht. Und egal, was du durch dein eigenes Leben, durch eigenes Versagen oder durch Schuld anderer Menschen, was dir Schlechtes widerfahren ist, Gott sagt, ich verspreche dir, es wird trotzdem meine gute Absicht, mein Plan mit dir zustande kommen. Und da kann ich ihm vertrauen. Weißt du, das können Menschen nicht verhindern. Wenn wir die bösen Absichten anderer Menschen uns anziehen, was der Teufel will, dass wir auch hassen, dass wir auch gemein sind, dass wir mit gleicher Münze zurückzahlen, ja, dann werden tatsächlich die Vorstellungen des Teufels oder auch anderer Menschen in unserem Leben Wirklichkeit. Aber wenn wir sagen, ich liebe Gott und die Liebe lässt sich nicht erbittern, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht eifersüchtig, sie ist auch nicht neidisch, 1. Korinther 13. Nein, ich werde es nicht zulassen. Es gibt 1000 Gründe, dass ich mich total aufregen könnte. Es gibt 1000 Gründe, dass ich hassen könnte und mich ärgern könnte en masse. Aber ich werde es nicht tun. Gott, ich vertraue dir und ich bin sicher, trotz der widrigen Umstände, in denen ich gerade stecke, dass du, Gott, mich da rausholen wirst. Dass du, Gott, trotzdem den Weg, den du mit mir geplant hast, gehen wirst. Und ich danke dir, Gott, dass deine Vorstellungen mit meinem Leben trotzdem zustande kommen werden, auch wenn es im Moment ganz anders aussieht. Und bei manchen von euch sieht es heute anders aus. Auch du, da sind solche im Internet. Da sieht es anders aus. Du bist enttäuscht und du sagst, das ist, für mich war das Schiff abgefahren. Für mich war es aus und vorbei. Aber Gott sagt, ich soll dir heute ganz klar sagen, es ist nicht vorbei. Zieh dir diesen falschen Stiefel, diesen Schuh nicht an. Betritt nicht dieses falsche Schiff. Geh nicht auf eine verkehrte Reise. Sondern glaube mir, vertraue mir. Ja, man dachte es, böse mit dir zu machen. Aber Gott sagt, ich werde trotzdem es gut mit dir machen. Ich werde meine Pläne verwirklichen. Ich werde tun, was ich mir vorgenommen habe, wenn du es zulässt. Eigentlich sind wir wieder am Anfang. Lass uns in ihm bleiben, an seiner Hand gehen, mit ihm laufen, dann laufen wir sicher. Ja, wir werden beschossen, wir werden angegriffen, wir werden oft attackiert. Das Leben ist nicht immer leicht. Ja? Aber weißt du, Gott ist in unserem Leben. Und deshalb, durch ihn haben wir alle Zeit den Sieg, sagt die Schrift. Ich kann auch meinen Ärger besiegen. Weißt du, und Gott hat uns ja ein schönes Zeichen auch ins Universum gesetzt. Ne? Da die Sonne. Wenn du heute Abend hier noch sitzt oder im Internet zuhörst und du bist gerade noch voller Ärger und Zorn, dann schau mal gerade raus zur Sonne. Und da steht geschrieben, lass sie heute Abend nicht untergehen. Schaff deinen Ärger und Zorn vorher weg. Also noch ist sie nicht untergegangen. Schaff ihn weg. Warum? Gott möchte, dass du heute Nacht gut schläfst. Er möchte, dass du Frieden hast. Und er möchte, dass seine Wege und Pläne mit dir zustande kommen. Lass dich nicht in die Vorstellungen anderer Leute reinpressen, sondern geh in Gottes Vorstellungen. Er wird dich leiten, er wird dich führen. Amen? Unsere Vorstellungen sind das Hindernis, das Gott handlungsunfähig macht. Und wir wollen Gottes Vorstellung für unser Leben haben. Und dann, wir müssen nicht alles wissen, von Anfang bis zum Ende, was wird nächstes Jahr sein. Weißt du, wenn wir wüssten, was nächstes Jahr wäre, dann würden wir heute schon die Krise kriegen. Ja, das würden wir gar nicht aushalten, können wir gar nicht verkraften. Jesus hat gesagt, jeder Tag hat seine eigene Mühe. Lebe diesen Tag mit mir, lebe diesen Tag mit Gott. Der morgige Tag wird sein Ding haben und wisse, Gott ist wieder da. Übermorgen, Gott ist wieder da. Und bis wir bei ihm sind, er ist immer da. Er ist immer da. Er ist immer da. Er ist immer da. Und Herr, wir wollen, dass deine Vorstellungen in unserem Leben Wirklichkeit werden. Nicht meine Vorstellungen, auch nicht meine Rachevorstellungen, auch nicht meine Vergeltungsvorstellungen. Nein, ich will mich nicht rächen. Rächt euch nicht, Geliebte, sondern überlasst die Rache Gott. Ja, wir haben manchmal Grund, uns zu rächen. Ich kenne Situationen, wo man sagt, Mensch, da müsste man doch wirklich mal jetzt, da müsste mal jemand eingreifen, man müsste mal richtig jemand reinhauen. Aber überlass es doch Gott. Also er hat uns nirgends beauftragt und sagt, hau du mal rein. Okay? Lebe mit Jesus. So, ich lade dich ein, auch wenn wir heute Abend hier sind, wenn du Gebet brauchst, und ich weiß, manche sind hier heute, sie werden ganz einfach Gebet brauchen. Und das Gebetsteam wird hier sein. Und dann kannst du, es geht nicht um Seelsorge hier vorne, aber geh einfach mal zum Gebetsteam, wenn du weißt, da sind Vorstellungen, an denen du festgebunden, festgehalten bist und die blockieren, boykottieren deine Zukunft, diese Vorstellungen. Geh doch mal hin und sag, würdest du mal mit mir beten? Ich gebe heute meine Vorstellungen auf. Ich übertrage sie an Jesus. Und ich erlaube, dass seine Vorstellungen in meinem Leben Wirklichkeit werden. Da fahren wir viel, viel besser und viel einfacher. Amen. Gott segne uns.